Gesundheit hören.
Wir haben ja eigentlich Sommerpause. Aber gleich nach der Ankündigung kam ja ohnehin die erste Spezialfolge schon zu Carsten Linnemann, der als neuer Gesundheitsminister ansteht und übernimmt. Und heute haben wir ebenfalls eine Spezialfolge natürlich für euch, damit die Durststrecke nicht zu lang wird, aber auch mit einem gerade wieder sehr aktuellen und sehr, sehr wichtigen Thema. Wir sprechen nämlich heute über Hitze und Medikamente. Guten Morgen, willkommen bei Ne Dosis Wissen, Spezial heute. Normalerweise immer werktags ab 6 in der Früh in schnell 10 Minuten, in den Spezialfolgen aber länger. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und Redakteurin bei der Apothekenumschau und wir nehmen diese Folge auf am Dienstag, den 28. Juli 2026 um 13:30 und ihr hört diese Folge am Freitag, den 31. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und ich weiß nicht, wie warm es jetzt gerade bei euch ist. Bei uns in München wird es heute am Dienstag so um die 28, 29 Grad. Es sind aber deutlich, deutlich, deutlich höhere Temperaturen noch für die nächsten Tage angekündigt. So oder so, wir befinden uns gerade kurz nach oder noch mitten in einer Hitzewelle. Und deshalb spreche ich heute mit Christina Grünberg. Sie ist Redakteurin im Politikressort der Apothekenumschau aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Ihr habt sie an dieser Stelle auch schon ein paar Mal gehört. Und genau das hat sie nämlich für die Apothekenumschau recherchiert. Wie geht es Medikamenten in Hitzewellen? Holt euch also euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Hallo Christina, willkommen mal wieder bei der Dosis Wissen. Schön, dass du da bist.
Hallo Laura.
Für diejenigen, die es nicht wissen, wollte ich ergänzen zu dem, was ich schon gesagt habe, noch berichten. Du bist ja selbst auch Apothekerin. Das heißt also zu dem Thema, zu dem wir uns jetzt unterhalten und über das du auch in der aktuellen Ausgabe der Apothekenumschau geschrieben hast, hast du quasi alles Vorwissen, was man braucht, was da wichtig ist. Und dann gehen wir mal gleich direkt rein. Es geht um starke Hitze. Ja, wir reden ja nicht über die quasi angenehmen leichten Sommertemperaturen, wie wir sie jetzt so ein bisschen hatten, sondern diese Hitzewellen, die auch immer wieder auf uns zukommen. Da haben wir ein Problem. Was passiert bei Hitze mit Medikamenten? Was ist das Schlimmste?
Also vielleicht kurz vorweg, es ist nicht nur die Hitze, es ist auch Kälte und es sind insbesondere auch starke Temperaturschwankungen. Das heißt, es ist jetzt kein reines Sommerproblem. Im Sommer, gerade während dieser Hitzewellen, wird man auf dieses Thema allerdings nochmal anders aufmerksam und auch aufmerksam gemacht. Medikamente, die eben Hitze, Kälte, Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, können ihre Wirkung verlieren oder verändern. Es können sich durch Zersetzung toxische Nebenprodukte bilden und auch die Haltbarkeit kann verkürzt sein. Denn die ist darauf ausgerichtet, dass man diese Medikamente eben auch wirklich bei der vorgesehenen Lagertemperatur aufbewahrt. Es finden immer so ein bisschen Zersetzungsprozesse statt, auch in den gepressten Tabletten. Das ist einkalkuliert, dass am Ende der Laufzeit der Wirkstoffgehalt noch hoch genug ist, dass man ein sicheres, wirksames Arzneimittel hat. Wenn allerdings dieser Zersetzungsprozess während der Lagerung durch solche Temperatureinwirkungen sehr beschleunigt wird, dann ist das eben nicht mehr unbedingt gewährleistet.
Das sind ja richtig dramatische Sachen, die du da nennst, ne? Also Wirkverlust, Wirkveränderung, toxische Nebenprodukte. Gibt's da Zahlen zu, dass wir wissen, wie häufig passiert auch sowas durch nicht ganz sachgerechten Versand, sei es jetzt Kühlung oder eben dann auch Aufrechterhaltung einer bestimmten Temperatur?
Also es gibt kein Monitoring in dem Sinne, deswegen auch keine offiziellen Zahlen. Ab und zu gibt's mal stichprobenartige Tests, zum Beispiel von Stiftung Warentest. Das sind naturgemäß ja Momentaufnahmen und bezüglich der Arzneimittelsicherheit auch wenig aussagekräftig, weil die eher so den Service, die Beratung und andere Aspekte mit berücksichtigen. Da wird ja hinterher das Arzneimittel nicht im Labor untersucht, ob sich irgendwas verändert hat, ne? Aber Fakt ist, dass wir in Deutschland sehr strenge Vorschriften haben für die Lagerung und auch den Transport von Arzneimitteln. Der pharmazeutische Großhandel, die Apotheken sind da sehr streng reguliert, um eben die Qualität der Arzneimittel zu sichern. Übrigens auch der Transportweg vom Großhandel in die Apotheken unterliegt extrem strengen Regulierungen. Und es ist irgendwie so ein bisschen absurd. Man trifft all diese Sicherheitsmaßnahmen, all diese Vorkehrungen, um qualitativ hochwertige Arzneimittel zu haben. Dann packt man sie in ein Päckchen und verschickt sie wie ein paar Turnschuhe grenzübergreifend quer durchs Land bei Hitze, Kälte und völlig unklaren Bedingungen. Also ob das jetzt die Fahrt im Wagen ist oder dass die Arzneimittel irgendwo zwischen Büchern und Lichterketten in irgendeinem Transportzentrum liegen, das ist an sich schon, glaube ich, wenn man sich das anschaut, irgendwie absurd.
Da jetzt ganz kurz quasi ergänzend, du sprichst jetzt den Versandhandel an. Ne? Wir haben ja jetzt gerade gehört, das sind alles Punkte, wo sich wahrscheinlich auch viele denken, naja, Moment mal, deshalb habe ich ja ein Haltbarkeitsdatum, weil du auch meintest, ne, der Wirkstoff geht mit der Zeit runter, das ist aber einkalkuliert. Deshalb hört man da bitte drauf oder guckt auf die Packung und wirft dann weg. Auch in der Apotheke kann ich davon ausgehen, du hast jetzt gerade gesagt, wir haben da eigentlich ein super System in Deutschland, wir haben da sehr strenge Vorgaben, da kann ich davon ausgehen, wenn ich mir das so hole, also in meiner Apotheke vor Ort, dann kriege ich das ja zum Teil auch gesagt, bitte im Kühlschrank aufbewahren, ne? Oder die, wenn ich da für die Kinder meinen Antibiotikasaft angemischt habe, der gehört bitte auch in den Kühlschrank, solche Geschichten, darauf wird man ja hingewiesen. Aber du hast jetzt angesprochen, am Ende ganz konkret das Problem Versandhandel, sehr schön, ja, das Päckchen zwischen Lichterketten und Büchern, finde ich, ist ein gutes Bild, aber darum geht's eigentlich. Also da haben wir eine Lücke.
Genau, so ist es.
Und gibt's da jetzt Medikamente für diejenigen, die uns zuhören, die denken sich ja vielleicht, oh Mann, Mist, bin ich da betroffen? Sind meine Ibuprofen-Tablettchen dann ein Problem? Wirken die nicht mehr? Oder gibt's da spezielle Sachen, die sehr anfällig sind für solche Sachen?
Also es gibt ja naturgemäß immer Präparate, die anfälliger sind als andere. Also das ist einerseits sind es bestimmte Arzneiformen. Ich finde, ein sehr anschauliches Beispiel sind Zäpfchen. Zäpfchen sind ja mit Absicht so gemacht, dass sie bei Körpertemperatur schmelzen. Das ist ja der Sinn der Sache, sonst können sie ja auch nicht wirken. Wenn die aber bei 40 Grad, so wie wir sie hier in Berlin vor kurzem hatten, in irgendeinem Transporter oder Lagerzentrum liegen, dann ist es ja total logisch, dass diese Zäpfchen schmelzen. Und auch wenn die wieder fest werden im Blister und man die da eventuell noch irgendwie rauspopeln kann, die sind aus pharmazeutischer Sicht nicht mehr zu gebrauchen. Ganz oft ist es in diesen Zäpfchen so, dass der Wirkstoff nicht gelöst ist, sondern dispensiert. Also es sind fein verteilte Teilchen, Wirkstoffteilchen, die, wenn das Zäpfchen schmilzt, sich unten in der Spitze zum Beispiel einlagern. Mhm. Also die sedimentieren, sind dann unten in der Spitze. Und man hat eine völlig unberechenbare Wirkstoffverteilung. Man weiß gar nicht, wenn die Spitze zum Beispiel abbricht, wenn ich das aus dem Blister rausnehme. Der Wirkstoff kann sich verändern und so weiter. Also das, selbst wenn so ein Zäpfchen wieder fest wird, das muss man auf jeden Fall wegschmeißen. Das kann man nicht mehr benutzen. Dann, wo man es auch sehr schön sehen kann, sind halbfeste Zubereitungen, zum Beispiel Cremes, die aus einer wässrigen und einer öligen Phase bestehen. Das kennt man auch so von Kosmetika, dass so eine Creme brechen kann. Das heißt, die ölige und die wässrige Phase trennen sich. Und wenn ich da jetzt einen Wirkstoff drin habe, der ist ja entweder lipophil oder hydrophil. Das heißt, der reichert sich in einer dieser beiden Phasen an. Und je nachdem, welche Phase ich erwische, habe ich eventuell gar keinen Wirkstoff drin oder eine extrem hohe Wirkstoffkonzentration. Also eine Dosiergenauigkeit kriegt man da auf gar keinen Fall wieder hin. Da denke ich jetzt zum Beispiel so an Cortisoncremes. Das ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Und das ist ja ein sehr hochpotenter Wirkstoff. Sowas würde ich auch auf gar keinen Fall mehr benutzen. Dosiererosole. Das habe ich jetzt auch bei der Recherche gelernt. Ich habe mich da mit einer Professorin aus Kiel unterhalten. Das war hochinteressant. Dosiererosole, also zum Beispiel so Salbutamol-Sprays für Asthmatiker. Mhm. Der Behälter steht unter Druck. Da ist ja ein Treibgas drin. Und wenn jetzt bei Hitze dieses Gehäuse so einen kleinen Haarriss bekommt, dann kann tatsächlich das Gas entweichen, ohne dass man das merkt. Das Dosiererosol kommt an. Die Patientin, der Patient wendet es so an, wie er es gewohnt ist. Aber es kommt eben kein Wirkstoff in der Lunge an. Wann nimmt man so ein Salbutamol-Spray, wenn man schon merkt, oh, da kommt was,
wenn
ich habe Luftnot oder so?
Ne? Jetzt genau, aber schnell.
Und das ist dann gar nicht lustig, wenn das dann nicht hilft. Ja. Also auch solche Sachen. Und dann gibt es eben Wirkstoffgruppen, die besonders anfällig sind. Das sind vor allem Hormonpräparate, also so Schilddrüsentabletten oder die Pille oder sowas. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt im Versand bestellen.
Gibt's denn da, also das sind ja durchaus, jetzt haben wir wirklich ein paar dramatische Beispiele, ne? Das sind ja alles so sehr vulnerable Gruppen, klar. Gibt's da Vorstöße politischer Art, wo gesagt wird, okay, da müssen wir jetzt handeln, dass da ein bisschen besser reguliert wird, dass man sich auch in solchen Situationen auf sein Arzneimittel verlassen kann, wenn man jetzt, also du hast gerade die Dosiererosole genannt, man sieht es nicht. Bei der Creme, ölhaltigen Salbe oder derartiges sehe ich es, ja, da löst sich die Phase voneinander, dann sehe ich, okay, wenn da Fett schwimmt, dann muss das Zeug weg und das Zäpfchen krümelt mir auch irgendwie entgegen. Aber bei den anderen Sachen sehe ich es nicht. Wird da irgendwie was kommen?
Also es gibt ja in Deutschland das Apothekengesetz und die Apothekenbetriebsordnung. Das sind so zwei einschlägige Regelwerke, wo auch der Versand ganz klar adressiert wird.
Da ist er mit drin, ja? Also an der Stelle schon.
Ja. Da ist er mit drin. Es ist zum Beispiel auch explizit mit drin, dass auch Versender, die im EU-Ausland sitzen, dass auch die sich daran halten müssen. Und die Formulierung ist, dass die Qualität des Arzneimittels nicht gemindert werden darf. So. Es ist allerdings auch nicht vorgeschrieben, mit welchen Mitteln man das sicherstellen oder kontrollieren muss. Das ist dann so ein bisschen eigene pharmazeutische Verantwortung, was an sich schon ein bisschen schwierig ist. Nina Waken hat tatsächlich versucht, über eine Änderung der Apothekenbetriebsordnung da die Regeln zu verschärfen und auch zum Beispiel die Logistiker mit ins Boot zu nehmen und mit in die Pflicht zu holen, dass eben auf diesen Transportwegen die Temperaturvorgaben eingehalten werden. Das Problem ist, dass, wie gesagt, Anbieter aus dem Ausland nach Deutschland liefern. Und dadurch ist es ein europäisches Thema. Es tangiert die europäische Warenverkehrsfreiheit. Und dadurch hat der EU-Kommission diese Verordnung zur sogenannten Notifizierung vorgelegt. Und die EU-Kommission hat gesagt, nee, das geht uns zu weit. Bitte findet ein milderes Mittel, euer Ziel durchzusetzen. Das greift zu stark in die europäische Warenverkehrsfreiheit ein. Waken hat dann die Logistiker aus dieser Verordnung rausgestrichen und das, was jetzt übrig bleibt, das sind so kleine Nachsteuerungen. Also zum Beispiel, dass man kühlpflichtige Arzneimittel nicht mehr in irgendwelchen Packstationen bei 40 Grad 3 Tage liegen lassen kann. Ja, also sie dürfen nicht mehr in
Packstationen dann wahrscheinlich auch nochmal eine völlig andere Temperatur herrscht, ne? Wenn wir 40 Grad Außentemperatur haben.
Also Packstation heißt, die stehen irgendwo rum und da knallt voll die Sonne drauf, ne? Wo man dann selber das Arzneimittel, es ist ja schon absurd, dass man das bisher durfte. Dass es bisher erlaubt war, ein Insulin, das kann ja kein Mensch kontrollieren, wann das genau abgeholt wird.
Klar.
Tagelang in so einer Packstation da vor sich hin brüten zu lassen. Also auch wenn Insuline robuster sind, als man so denkt, aber das tut denen auch nicht gut. Und ja, aber insgesamt ist es halt einfach nicht griffig genug. Dazu kommt, es gibt keinerlei Kontrollen, ob die Versender im europäischen Ausland sich auch tatsächlich an deutsches Arzneimittelrecht halten. Na, die sitzen in den Niederlanden, die zuständig sind die niederländischen Behörden. Deutsche Behörden können nicht einfach in die Niederlande gehen und irgendwelche Unternehmen kontrollieren, das ist klar. So, das heißt, die niederländischen Behörden sind zuständig. Die haben aber ein ganz anderes System. Die Kontrollen sind ganz anders organisiert. Und selbst wenn sie kontrollieren, können sie ja nur kontrollieren, ob niederländisches Arzneimittelrecht eingehalten wird, das auch wieder ganz anders ist als das deutsche. Also ob die deutschen Vorgaben einhalten, wozu sie nach deutschem Recht verpflichtet sind, das kontrolliert niemand, das weiß kein Mensch. Und das ist eine Regelungslücke, an der sich schon viele die Zähne ausgebissen haben und wo man bisher keinen richtigen Weg gefunden hat, da Zugriff zu bekommen.
Und natürlich wird ja auch dieser Sommer mit Sicherheit nicht ausreichen an Zeit, als dass da jetzt so hoppla hopp irgendwas schnell sich ändern würde. Wenn ich jetzt aber eben in meiner Praxis sitze, beziehungsweise wahrscheinlich ja dann noch die Kolleginnen und Kollegen, die es dankenswerterweise noch machen und sich auf Hausbesuche begeben und dann genau wissen, okay, hier mein Patient A, meine Patientin Y, die kommen nicht mehr raus und die sind natürlich auch darauf angewiesen auf solche Services. Ja, was kann ich denen an die Hand geben? Was ist denen zu raten an Tipps? Bitte darauf achten, dass, mal abgesehen von den offensichtlichen Warnzeichen, die wir jetzt schon ein bisschen angesprochen haben, aber wie können die vielleicht solche Problematiken bei Temperaturschwankungen überhaupt vermeiden?
Also was ich immer als erstes überprüfen würde, ist, ob das wirklich auch eine zugelassene Versandapotheke ist. Ob diese Apotheke, dieser Händler eine Berechtigung hat, überhaupt Arzneimittel zu verschicken. Es gibt ja auch sehr viele dubiose Angebote. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da gibt es ja bestimmte Arzneimittelgruppen, die da sehr anfällig sind. Also zugelassene Versender haben alle so ein EU-Sicherheitslogo bei sich auf der Website. Sie sind im Versandhandelsregister des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet. Da kann man immer noch mal überprüfen, wenn man nicht ganz sicher ist. Und natürlich, wenn es offensichtliche Qualitätsprobleme gibt. Wenn ich sehe, das Zäpfchen ist weich, der Saft ist ausgeflockt oder sowas. Bitte auf gar keinen Fall anwenden, weil man weiß gar nicht, was da am Ende noch in welcher Form enthalten ist. Bitte wegschmeißen und auf jeden Fall auch dem Gesundheitsamt, dem Zuständigen, melden. Zuständig ist immer das Gesundheitsamt, wo die Apotheke ihren Sitz hat. Das macht es eben auch schwierig beim Zugriff auf die Niederländer.
Ja.
Ja? Genau, und als Apothekerin würde ich ganz persönlich immer dazu raten, auf den Botendienst der Apotheken zurückzugreifen. Da bekommt man die Arzneimittel meist noch am gleichen Tag. Man bekommt sie vom Personal der Apotheke ausgehändigt. Das heißt, die Apothekerin, der Apotheker hat bis an die eigene Haustür, ist er oder sie weisungsbefugt gegenüber demjenigen, der es ausliefert. Wenn an der Haustür doch noch eine Frage auftaucht, oh, das sieht aber anders aus als beim letzten Mal oder sowas, ja, der Klassiker, kann man immer noch mal in der Apotheke anrufen und das gemeinsam besprechen und gegebenenfalls, wenn irgendwas ist, das Arzneimittel noch mal austauschen oder so. Die Apotheke ist da bei Rückfragen und natürlich auch in der Kommunikation mit der Arztpraxis. Auch das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass auch der interprofessionelle Austausch ganz wichtig ist beim Thema Arzneimitteltherapie. Es können immer mal Fragen oder Unklarheiten auftreten. Und ich glaube, da ist es gut, wenn man sich auch persönlich kurzschließen kann. Und wenn irgendetwas ist, irgendeine Notsituation auftritt, dann nützt einem so ein Versender in den Niederlanden gar nichts. Dann braucht man die Apotheke vor Ort.
Ganz klar. Ich glaube auch, also das ist im Grunde genommen, ne, das Fazit, was wir an der Stelle ziehen müssen, solange wir da eben rechtlich so viel Spielraum und so viel Leerraum ohne Regelungen haben, muss man sich auf das verlassen, was da ist. Und das ist an allernächster Stelle die hausärztliche Praxis, die direkt bei mir ist und dann eben auch die Apotheke, die direkt bei mir ist.
Das sind mittlerweile, ich habe jetzt auch im Zuge der Recherche nochmal nachgeguckt, es sind mittlerweile mehr als 98% der Apotheken, die einen Botendienst anbieten.
Also irre viele.
Irre viele. Also die Chance, dass man eine Apotheke erwischt, die einen Botendienst hat, ist sehr hoch, ja.
Also im Zweifel dann vielleicht auch einfach mal nachfragen.
Genau, die allermeisten täglich oder sogar mehrmals täglich. Also insofern hat man da gute Chancen, an sein Arzneimittel zu kommen.
Man kann natürlich nur hoffen, dass das jetzt vielleicht die letzte größere Hitzewelle war, die über uns hinweggerollt ist. Aber wir wissen es nicht. Der August kommt ja erst noch, steht jetzt an. Wer noch mehr darüber lesen möchte und noch ein bisschen detaillierter, der kann das nachlesen.
Genau. Ich habe über die fehlenden Kontrollen im europäischen Versandhandel hauptsächlich geschrieben. Genau. Und meine Kollegin, das ist ein gemeinsamer Titelbeitrag, die hat sich eben aus pharmazeutischer Sicht dem Thema genähert und da auch eben mit Expertinnen und Experten gesprochen, die auch da interessante Beispiele gefunden haben, interessante Einordnungen. Und das erscheint jetzt am 1. August in der Apothekenumschau, gibt's in der Apotheke vor Ort.
Genau. Also ab morgen alle Interessierten gerne da mal vorbeischauen.
Genau.
Liebe Christina, ich danke dir wieder für dieses sehr spannende Gespräch und ja, wahrscheinlich bis zum nächsten Mal, hätte ich jetzt gesagt.
Bis zum nächsten Mal.
Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass es die Apothekenumschau da abzuholen gibt, wo dieses Thema Hitze und Medikamente nochmal sehr ausführlich besprochen ist im Titel ab dem 1. August. Daher gehört an dieser Stelle jetzt auch der Hinweis auf unseren persönlichen Interessenskonflikt. Die Apothekenumschau gehört natürlich zu den Apotheken vor Ort. Da bekommt ihr uns, die Apotheken bezahlen, unsere Ausgaben für euch wiederum, also oder für alle, die uns lesen wollen. Und zusätzlich noch ein Hinweis, wir haben ja Versandhändler, Apotheken genannt und diese wurden natürlich in der aktuellen Umschau auch um eine Stellungnahme gebeten. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, auch das ist alles in dieser Ausgabe ab morgen nachzulesen. Ich sage jetzt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Spezial. Die Sommerpause für die regulären Folgen geht weiter und mal schauen, ob es jetzt endlich mal ein bisschen sommerlochigerer und ruhiger wird oder ob ihr doch noch mal von uns hört. Die nächste ganz reguläre Folge von der Dosis Wissen hört ihr hier an dieser Stelle auf jeden Fall am Montag, den 17. August.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Thank you. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.